Die Radio Wissen. Update.
US-Fluggesellschaften dürfen seit heute wieder nach Tel Aviv fliegen. Das hat die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA entschieden. Deutsche Gesellschaften warten immer noch ab und stoßen damit auch auf Kritik. Das und die Lage im Nahen Osten ist eines unserer Themen im Update, heute mit Franziska Zecher.
Update.
US-Fluggesellschaften steuern seit heute Morgen wieder den Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv an. Viele internationale Airlines hatten Anfang der Woche ihren Flugverkehr dorthin eingestellt, aus Angst vor Raketen aus dem Gazastreifen. Ben-Gurion ist der wichtigste Airport Israels, deswegen setzt ein solches Anflugverbot Israel auch wirtschaftlich unter Druck. Dementsprechend froh ist man dort, dass zumindest US-Maschinen wieder auf dem Flughafen starten und landen. Anders die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas, wie unsere Korrespondentin Bettina Marx berichtet.
Die Hamas reagierte mit einem Raketenschauer auf den Großraum Tel Aviv. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gab gerade zusammen mit dem britischen Außenminister Philip Hammond eine Pressekonferenz, als in Tel Aviv die Luftschutzsirenen losheulten. Für Netanyahu war dies die Gelegenheit für einen gewagten Vergleich. Es gibt nur einen anderen Fall, wo eine Demokratie mit diesen Projektilen und mit Tod überschüttet und beschossen wurde. Und das war Großbritannien im Zweiten Weltkrieg. Israel erlebt gerade eine ähnliche Bombardierung. In Wirklichkeit hat der Beschuss Israels seit gestern Abend deutlich abgenommen. Die letzte Nacht war die ruhigste seit mehr als zwei Wochen. Erst in den Morgenstunden wurden wieder Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert.
Israel hat letzte Nacht wieder Angriffe auf den Gazastreifen geflogen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Die Lufthansa, Air Berlin und einige andere europäische Gesellschaften bleiben deshalb bei ihrer Entscheidung und steuern Tel Aviv weiterhin nicht an. Daran gibt es Kritik von deutschen Politikern. Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck sagte der Rheinischen Post, die Lufthansa habe Verantwortung für die Menschen, die auf einen funktionsfähigen Flugverkehr angewiesen seien. Seine Stellvertreterin Gitta Connemann von der CDU sprach von einer Kapitulation des Westens vor dem Terror.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Kritik deutscher Politiker an den Airlines Lufthansa und Air Berlin, dass sie in Tel Aviv momentan nicht anfliegen, spielt auch in den sozialen Netzwerken eine Rolle. Navi36 schreibt im Forum von Spiegel Online, das ist eine richtige und vernünftige Entscheidung der deutschen Fluggesellschaften. Wie wir alle wissen, ist die Gefahr da, dass ein Flugzeug voll mit Menschen abgeschossen werden kann. Rathart meint, unglaublich, in welche Entscheidungen sich Politiker einmischen müssen. Die Risikoabschätzung bleibt den Airlines vorbehalten. Ich möchte mich jedenfalls nicht als Opfer eines politischen Willens sehen. Bei Facebook schreibt Georg Chao Praia, deutsche Politiker kritisieren. Da haben ja echte Fachleute der Luftsicherheit gesprochen. Rob Eick findet, was haben sich da die Politiker einzumischen? Diese Entscheidung trifft alleine die Fluggesellschaft. Die gleichen Politiker würden einen Empörungssturm lostreten, wenn irgendetwas passieren würde. Diese Menschen hängen ihr Fähnchen permanent in den Wind. Ingrid Weiß-Kotzort sieht es pragmatisch. Deutsche Airlines sind in erster Linie für die Sicherheit der Passagiere verantwortlich. Julia Mussa kommentiert, es ist ein Jammer, dass deutsche Politiker aus der puren Angst heraus, als antisemitisch eingestuft zu werden, auf einmal Flüge in ein Krisengebiet fordern. Chuck Lutz befürchtet bei Facebook, und wenn etwas passiert, kritisieren deutsche Politiker auch. Und Paul Wolf hat einen Vorschlag. Endlich mal jemand, der was gegen den Terror unternimmt. Man sollte ein Spendenkonto für die Fluggesellschaften einrichten, mit der Bitte, so lange die Flüge zu streichen, bis dieser Wahnsinn aufhört.
Was sonst noch wichtig war?
Auch heute wieder sind Leichen aus der abgestürzten Malaysia Airlines Maschine aus der Ostukraine in die Niederlande überführt worden. Die Untersuchungen des Wracks der Maschine direkt am Absturzort gestalten sich aber weiter schwierig, wie unsere Korrespondentin Sabine Adler berichtet.
Es arbeitet sich sehr schlecht, wenn man ständig jemanden neben oder hinter sich hat, der eine gezückte Kalaschnikow auf einen richtet. Und nun ist sicherlich die Schuld nicht den Expertenteams zu geben. Sie machen weiter. 240 Experten aus verschiedenen Ländern, aus denen die Passagiere stammen, sind ja vor Ort und wollen weitersuchen. Das Problem ist, dass das Getreide sehr hoch steht in diesem Gebiet und dass man nicht ganz klar überall sehen kann, ob irgendetwas auf dem Boden verstreut liegt.
Außerdem gibt es Berichten zufolge in der Region immer wieder Kämpfe. Die Niederlande wollen deshalb erreichen, dass eine internationale Polizeitruppe die Absturzstelle sichert, damit die Wrackteile in Ruhe untersucht werden können. Das ist wichtig, um mehr über die Hintergründe des Absturzes zu erfahren. Hinweise dazu könnten auch die Flugschreiber liefern. Sie wurden von den Separatisten übergeben und werden jetzt in einem Speziallabor in Großbritannien untersucht. Wegen des Flugzeugabsturzes hat sich das Verhältnis zwischen Russland und der EU weiter verschlechtert. Die EU-Außenminister haben über weitere Sanktionen gegen Russland beraten. Sie wollen die Liste von Personen erweitern, gegen die Konto-Sperren und Einreiseverbote gelten. Laut unserer Brüsseler Korrespondentin Annette Riedel wollen sie diesmal auch über Strafen diskutieren, die Russland härter treffen könnten.
Da geht es tatsächlich dann um Waffenembargo in einzelnen Bereichen. Da geht es um Beschränkungen des Zugangs zu den Kapitalmärkten in Europa. Da geht es um die Einschränkungen des Handels mit hochtechnologischen Artikeln und Ähnlichem.
In der Ukraine kann demnächst übrigens ein neues Parlament gewählt werden. Zwei Parteien haben das Regierungsbündnis heute verlassen und damit den Weg für Wahlen freigemacht. In diesem Zusammenhang ist am späten Nachmittag auch der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Jatsenyuk zurückgetreten.
Dann will ich einfach sagen, dass man mit dem gesunden Menschenverstand betrachtet, doch aus meiner Sicht das Ausspionieren von Verbündeten, von Alliierten letztlich Vergeudung von Kraft ist.
Das Ausspionieren von Verbündeten ist Vergeudung von Kraft. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel letzte Woche gesagt. Jetzt hat es sich die Bundesregierung offenbar anders überlegt. Sie will Berichten zufolge in Zukunft doch Agenten von befreundeten Geheimdiensten überwachen lassen. Nach Berichten von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung will die Bundesregierung damit verhindern, dass Deutschland von Agenten aus den USA oder Großbritannien ausspioniert wird. Die neue Form der Spionageabwehr soll laut unserem Hauptstadtkorrespondenten Falk Steiner aber beschränkt sein.
Weiterhin ist es wohl auch so, dass man nicht in den anderen befreundeten Staaten spionieren will. Das ist nach Medienberichten von heute nach wie vor ein Kriterium. Das will man nicht machen.
Bisher hat sich die deutsche Spionageabwehr vor allem auf russische, chinesische und iranische Geheimdienste konzentriert. Polen hat gegen die Menschenrechte verstoßen, weil es der CIA erlaubt hat, im Land Geheimgefängnisse zu betreiben. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. Damit gab er zwei Klägern recht, die von den USA seit Jahren als Terrorverdächtige gefangen gehalten werden. Jetzt sollen sie jeweils 100.000 Euro Entschädigung vom polnischen Staat erhalten. In den USA ist ein weiteres Mal eine Hinrichtung qualvoll abgelaufen. Im Bundesstaat Arizona hat ein verurteilter Mörder eine Giftspritze bekommen. Länger als eine Stunde hat er nach Angaben seiner Anwälte um Luft gerungen, bis er am Ende starb. Erst vor kurzem erlitt auch ein anderer Verurteilter große Qualen bei seiner Exekution. Warum diese Hinrichtungen teilweise so unmenschlich verlaufen, weiß unsere Korrespondentin Sabrina Fritz.
Das Problem ist, dass Pharmafirmen in Europa den tödlichen Medikamentenmix nicht mehr in die USA liefern dürfen. Jetzt experimentieren Gefängnisse in den USA mit Schlafmitteln und Medikamenten, die zum Herzstillstand führen. Menschenrechtsgruppen und auch Präsident Obama hatten diese Praxis als unmenschlich kritisiert.
Über Mali ist ein algerisches Flugzeug abgestürzt. An Bord waren 116 Menschen, darunter auch 4 Deutsche und 50 Franzosen. Die Maschine war auf dem Weg von Burkina Faso nach Algier.
Was noch wichtig wird.
In Düsseldorf findet am Abend eine Pro-Israel-Demonstration statt. Damit wollen mehrere jüdische Organisationen zeigen, dass Israel das Recht habe, sich gegen die Raketenangriffe der Hamas aus dem Gazastreifen zu verteidigen. In den letzten Tagen hat es deutschlandweit mehrere Anti-Israel-Demos gegeben. Dabei wurden auch antisemitische Parolen gerufen.
Und sonst in der Welt?
Im Irak hat die Extremistengruppe Islamischer Staat befohlen, dass alle Frauen und Mädchen in den von ihnen kontrollierten Gebieten an den Genitalien verstümmelt werden. Das hat die UNO bei einer Videokonferenz mitgeteilt. Sie schätzt, dass von der Regelung 4 Millionen Frauen und Mädchen betroffen sind. Sie soll für Frauen und Mädchen zwischen 11 und 46 Jahren gelten. Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat in den vergangenen Wochen große Teile im Norden und Westen Iraks unter ihre Gewalt gebracht. Auf Vergewaltigung steht in Indien die Todesstrafe. Kritiker sehen allerdings keine besonders abschreckende Wirkung. Die Stadt Guwahati im Nordosten Indiens geht jetzt einen anderen Weg, um die Frauen zu schützen. In der Stadt fahren 10 Busse, in die nur Frauen einsteigen dürfen. Damit sollen sie vor den ständigen Belästigungen wie etwa Angrapschen oder Anstarren geschützt werden. In den Frauenbussen sind auch ausschließlich Kontrolleurinnen und Helferinnen im Einsatz. Nur die Busfahrer sind noch männlich. Fahrerinnen müssen erst noch ausgebildet werden. Auch in der Hauptstadt Neu-Delhi gibt es spezielle Busse und U-Bahn-Abteile für Frauen. Viele Inderinnen fühlen sich wegen sexueller Attacken bedroht. Deswegen suchen sie geschützte Räume oder stellen zum Beispiel bei Schulbussen sicher, dass mindestens eine weibliche Begleitperson an Bord ist. Die Fotografin Anja Niedringhaus war im April auf einer Reportagereise in Afghanistan erschossen worden. Ein Gericht in Kabul hat jetzt einen afghanischen Polizisten wegen des Mordes an Niedringhaus zum Tode verurteilt. Der Mann kann noch innerhalb der nächsten 15 Tage Revision einlegen. Der Anwalt des Polizisten hatte angegeben, sein Mandat habe psychische Probleme. Die Richter wiesen diesen Einwand aber zurück. Die 48-jährige Niedringhaus war im April in der Unruheprovinz Khost unter dem Schutz der afghanischen Armee unterwegs, als ihr Konvoi unter Beschuss geriet. Auch eine kanadische Journalistin wurde bei dem Vorfall verletzt.
Wissensnachrichten.
Liebespaare sagen sich gerne Sätze wie »Für mich gibt es nur dich«. Das hören wir gerne, denn wir wollen exklusiv sein. Und wenn uns jemand in die Quere kommt, dann werden wir eifersüchtig. Allerdings gilt das nicht nur für uns Menschen. Eine Studie der University of California zeigt, Eifersucht gibt es auch in der Tierwelt. Aglaya Dane aus der Nachrichtenredaktion. Die Wissenschaftler haben sich mit einem engen Freund des Menschen beschäftigt und festgestellt, auch der Hund ist offenbar eifersüchtig.
Genau, die Forscher haben nachgewiesen, was viele Hundebesitzer wahrscheinlich schon immer geahnt haben. Zum Beispiel, wenn sie im Park mal einen anderen Hund gestreichelt haben und der eigene sich dann dazwischen drängelt. Hunde können eifersüchtig sein.
Wie haben die Wissenschaftler das herausgefunden?
Es handelt sich um zwei Psychologinnen aus den USA und die haben Experimente gemacht mit insgesamt 36 Hunden. Sie haben die Herrchen und Frauchen gebeten, den eigenen Hund mal eine Zeit lang zu ignorieren und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dabei haben die Besitzer unter anderem einen ausgestopften Hund gestreichelt, der auf Knopfdruck bellte, jaulte und mit dem Schwanz wedelte. In anderen Versuchen haben sich die Personen dann einem Halloween-Kürbiskopf gewidmet oder laut aus einem Buch vorgelesen.
Und waren die Hunde dann auch eifersüchtig auf den Kürbis und das Buch?
Darauf eben nicht so sehr, aber dafür auf diesen Fake-Hund, den ausgestopften Hund. Also das heißt, die Hunde können erkennen, wer ein echter sozialer Konkurrent ist. Und wenn ihre Herrchen sich dem Fake-Hund gewidmet haben, dann hat sich der Hund dazwischen gedrängelt und manchmal auch den Rivalen gebissen oder nach ihm geschnappt. Die Hunde haben also durchaus unterschieden, ob es ein Ding war oder ein echter Konkurrent.
Und hat diese Erkenntnis auch eine Bedeutung für uns Menschen?
Die Forscherinnen sagen ja und sie sagen, dass ihre Ergebnisse viele Annahmen, die man bisher über Eifersucht hatte, in Frage stellen. Denn bisher hieß es eben, dass Eifersucht ein sehr komplexes Phänomen ist, wofür man bestimmte kognitive Fähigkeiten haben muss, um dieses Gefühl zu entwickeln. Einige Psychologen meinen sogar, dass Eifersucht im Prinzip total sozial konstruiert ist. Die Psychologinnen aus den USA stellen das jetzt in Frage und sagen, es gibt möglicherweise eine Ureifersucht, die sich schon sehr früh in der Evolution entwickelt hat.
Und was ist dieses Ziel dieser Ureifersucht?
Die Funktion könnte sein, unsere sozialen Beziehungen zu schützen. Also dafür zu sorgen, dass niemand unsere Liebesbeziehungen, Freundschaften oder auch Familienbeziehungen gefährdet.
Bleiben wir mal beim Thema Familienbeziehungen. In den Wissensnachrichten haben wir uns heute auch mit der Frage beschäftigt, warum in Ostdeutschland mehr uneheliche Kinder geboren werden als im Westen.
Ja, das ist nämlich immer noch so und diese Tatsache wird häufig mit der DDR-Vergangenheit erklärt. Aber das greift nach Ansicht des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung zu kurz. In einer Studie haben die Forscher festgestellt, dass im Osten schon Ende des 19. Jahrhunderts anteilig mehr Paare ohne Trauschein Eltern wurden als im Westen. Und erste Unterschiede traten sogar schon im 18. Jahrhundert auf. Gründe gibt es dafür mehrere. Zum Beispiel hatte im Osten die Kirche traditionell weniger Einfluss als im Westen. Und außerdem waren im Osten weniger Menschen Landbesitzer. Das heißt, Erbfragen waren nicht so wichtig und deswegen auch die Ehe nicht so wichtig.
Kommen wir zu einem Thema, das besonders jetzt im Sommer relevant ist: Mineralwasser. Viele Hersteller werben ja mit der natürlichen Reinheit ihres Wassers. Einige zu Unrecht, wie man jetzt herausgefunden hat.
So sieht's aus. Die Stiftung Warentest hat 30 Sorten natürliches Mineralwasser untersucht und darunter sowohl Markenprodukte als auch Eigenmarken des Handels. Und in 10 Sorten haben die Tester Verunreinigungen nachgewiesen. Das heißt, sie fanden Süßstoff und Abbauprodukte von Pestiziden, in einigen Sorten auch Keime. Die Stiftung Warentest sagt zwar, dass die Mengen gering waren und für gesunde Menschen nicht gefährlich, Aber einige Sorten sollten alte Menschen, Säuglinge und Kranke nur abgekocht trinken. Uneingeschränkt empfehlen die Tester nur 6 der getesteten Sorten und darunter sind 4 Discounter-Eigenmarken.
Aglaya Dane war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Abend regnet es fast überall in Deutschland. Dabei bleibt es schwül. In der Mitte und im Westen kann es auch Gewitter geben. Morgen muss der Norden weiter mit Regen rechnen. Im Rest des Landes ist es zumindest eine Zeit lang noch trocken. Aber dann folgen auch hier Regen und teilweise Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 28 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.